Parashat Beshalach ist eine Parasha mit sehr, sehr viel Inhalt. Das heißt, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass immer alle Parashat sehr viel Inhalt haben. Aber hier haben wir sehr viele Highlights. Ich möchte versuchen, ein bisschen die Struktur der Parasha anzuschauen. Was wir um den Preis machen werden, dass wir uns nicht dort vertiefen können, wo der wunderschönste Teil ist, weil sonst werden wir nicht bis zum Schluss der Parasha kommen. Aber die hinteren Teile von Parashat Beshalach werden gerne ein bisschen unterschätzt und sind in Wirklichkeit sehr, sehr inhaltsreich. Wir haben letzte Woche gesehen, dass es so ein bisschen eine Verflechtung gab zwischen den 10 Plagen einerseits und der Vorbereitung der Bnei Israel auf den Auszug andererseits. Und wir sind jetzt eigentlich immer da noch mittendrin, denn in dieser Parasha erst wird ja die Befreiung erst wirklich endgültig durch den Durchzug durchs Meer. Da kommt ja noch eine große Sache. Und natürlich haben wir, dass die Bnei Israel hingeführt werden sollen zum Berg Sinai. Und wir erinnern uns, wir haben doch gesehen, dass ursprünglich dem Pharao gesagt wurde, er solle die Hebräer 3 Tage in die Wüste gehen lassen, damit sie dort Gott dienen. Und diese 3 Tage behalten wir ein bisschen im Hinterkopf. Es könnte so die Erwartungshaltung sein in einem Idealzustand. Die Bnei Israel sind nach 3 Tagen an einem Platz, wo sie Gott dienen, also idealerweise am Berg Sinai. Und damit ist es erledigt. Wir wissen, so schnell wird es nicht gehen. Und wir verstehen natürlich auch ein bisschen, warum es nicht so schnell gehen kann, weil es lässt sich nicht machen. Es war wohl wahrscheinlich auch von Anfang an nicht so wirklich geplant, auch wenn das nur theoretisch ein Idealzustand gewesen wäre. Es lässt sich nicht machen, aus einem Volk von Sklaven in einer gesunden Weise selbstständig agierendes, freies Volk zu machen. Also auch individuell lässt sich das nicht so einfach machen. Wenn jemand nie gewohnt war, selbstständige Entscheidungen überhaupt treffen zu können, weil er das nie durfte, dann ist das von einem Tag auf den nächsten nicht so eine einfache Geschichte. Und wir werden vielleicht in dieser Parasha nicht so sehr die Frage von Prüfungen sehen, obwohl das ja auch angesprochen wurde im letzten Shiur, sondern die Frage von Lernen. Von einer Art von Erziehung, dass die Bnei Israel durch gewisse Schritte durchgehen müssen, um zu lernen, reif zu sein für Matan Torah. Aber am Anfang der Parasha sind sie ja gerade erst einmal frisch aus Mitzrayim raus. Ich versuche uns vielleicht wieder den Text auf dem Bildschirm zu tun. Das wird übrigens jetzt eine Stelle werden, wo die modernen Kapitelzählungen nicht unbedingt dort rauskommen, wo die Tora ihre Absätze macht. So, jetzt haben wir auch den Text für uns. Beshalach Paro et Ha'am, als Pharao das Volk schickte, hat Gott sie nicht gleich den kürzesten Weg geschickt, weil da hätten sie Krieg vor sich gehabt, wenn sie gegangen wären durch das Land der Plishtim, sondern sie gehen da ein bisschen einen Umweg. Okay. Und dann, wir lernen jetzt, dass Mosche die Gebeine von Josef mitnimmt. Also es ist alles, was den Auszug betrifft. Sie gehen von Sukkot nach Etam und Gott erscheint ihnen in Form einer Wolke, um sie zu führen bei Tag und bei Nacht in Form der Feuerwolke. Das heißt, wir haben hier in diesem kleinen Absatz noch, dass Gott sie führt und das Volk hier eigentlich gar nicht allzu viel Gelegenheit hat mitzudenken, sondern Gott ist derjenige, der sie führt und der ihnen durch die Wolke und die Feuerwolke in der Nacht die Anweisung gibt, wo es lang geht. Und dann haben wir einen neuen Absatz. Das ist jetzt der Beginn vom Kapitel 14 in der modernen Zählung, dass Gott Mosche Anweisung gibt, wie sie sich lagern sollen. Und Pharao zur Erkenntnis kommt, die haben sich in der Wüste verirrt. Und Pharao hier die Gelegenheit sieht, zu sagen, ach, ich muss ihnen jetzt nachgehen und sie verfolgen. Und wir überspringen diese Teile ein bisschen, damit wir dorthin kommen, wo ich heute auch noch hin will, zum Ende der Parascha. Dieser Abschnitt geht bis Vers 14, wo Gott dem Bnei Israel verspricht, oder eigentlich Mosche, dass, nein, Mosche im Namen Gottes dem Bnei Israel verspricht, dass Hashem für sie kämpfen wird. Dann haben wir ab Vers 15, dass Hashem zu Mosche sagt, wieso beschwerst du dich bei mir, sondern du sollst den Bnei Israel einfach sagen, dass sie vorwärts gehen sollen. Hier kommt eine Aufforderung an die Bnei Israel, jetzt nicht nachzugeben, sondern tapfer zu sein und da einfach den Weg zu gehen. Jetzt kommt, dass der Engel sich schiebt zwischen das Lager der Bnei Israel und die Ägypter und die Feuer, die Säule, die Wolkensäule sich schiebt, so dass das ägyptische Heer abgeschnitten ist. Aber das Ganze scheint natürlich doch so zu sein, dass die Bnei Israel recht in einer Sackgasse sind. Die Ägypter, das ägyptische Heer, versucht jetzt also die Verfolgung aufzunehmen. Und da haben wir wieder einen Absatz ab Vers 26, dass Hashem zu Mosche sagt, er soll seine Hand über das Meer strecken. Und nein, da war ich jetzt zu schnell, Entschuldigung. Natürlich sind sie da jetzt schon ein Stück durch. Und dann sagt Gott zu Mosche, er soll seine Hand über das Meer strecken und das Wasser wird zurückkommen. Und wir haben ja eine interessante Reihenfolge, darum habe ich mich auch gerade vertan, dabei ist es mir in der Vorbereitung sogar durchaus aufgefallen. Wir haben hier eine interessante Reihenfolge. Es wäre eigentlich ein kleines bisschen logischer zu sagen, die Bnei Israel sind durch das Meer, das sie spaltet, durchgegangen. Und dann sind die Ägypter nach, aber da ist das Wasser wieder zugegangen. Und das wird hier aber ein bisschen verschränkt berichtet, nämlich nachdem wir erfahren, dass die Ägypter in dem Wasser ertrunken sind, haben wir, dass die Bnei Israel auf dem trockenen Land durch das Meer durchgehen konnten. Also wird uns so erzählt, dass dann, wenn wir wissen, das ägyptische Heer ist jetzt weg, dann ist es auch leichter, wirklich da aufrecht auf trockenem Fuß durchzugehen. Und es ist die Bilanz. Hashem hat das Volk an diesem Tag gerettet vor der Hand von Ägypten. Und sie haben Ägypten gesehen, tot am Ufer des Meeres. Wir kennen die berühmte Interpretation, dass sie vielleicht Sorge hatten, das ägyptische Heer könnte noch irgendwo gewesen sein. Darum war es wichtig, dass sie sahen, dass die jetzt wirklich tot sind. Und Israel sah Hayat HaGedolah, die große Hand, Asher Asa Hashem beMitzrayim, die Hashem gemacht hat in Mitzrayim. Und das Volk fürchtete Hashem. Und sie glaubten an Hashem und an Mosche, seinen Knecht. Das ist hier eine wichtige Bilanz. Was jetzt hier passiert ist, ist ein riesengroßes Wunder, wo die Bnei Israel daraus auch eine Emunah beziehen. Also wenn das jetzt gelungen ist, dann glauben sie an Gott. Und jetzt haben sie auch Vertrauen in Mosche, dass denen seine Führung offensichtlich so schlecht nicht sein kann. Halten wir das ein bisschen im Kopf. Wir werden noch darauf zurückkommen, was in welchem Abschnitt eigentlich passiert. Ich möchte einfach mal ein bisschen durchgehen, welche Schritte in der Handlung hier vorkommen. Jetzt müssen wir wieder umblättern. Jetzt kommt der berühmte Gesang. Das wäre natürlich einen eigenen großen Schiur wert oder möglicherweise könnte man über den Inhalt von Sherat Hayam auch ganze mehrtägige Seminare veranstalten, aber das werden wir uns jetzt nicht leisten, sondern wir nehmen zur Kenntnis, jetzt kommt der große Lobgesang, den wir natürlich gut kennen, weil das ja auch etwas ist, das wir im Sidur sehr präsent haben, in dem Psuke des Simra. Asi Shir Moshe und Israel, Moshe und Ibn Israel sangen, Et Hashira Hazot. Es ist vielleicht bemerkenswert, dass das etwas Neues ist in den Geschichten, die uns die Tara bisher erzählt hat. Wir hatten das noch nicht. Natürlich kann man noch sagen, okay, wo hätte es denn sein sollen, ja? Aber wir hatten so etwas noch nicht. Wir hatten so etwas noch nicht, dass das Volk einen Lobgesang singt für Gott. Das ist neu. Und das ist natürlich eine Konsequenz dessen, dass sie dieses Wunder hier gesehen haben. Und es singt nicht nur Moschee. Es singen bekanntlich auch die Frauen. Schauen wir uns kurz, weil es ist, glaube ich, recht interessant, diesen kleinen Absatz an, wo Miriam übernimmt und die Frauen singen. Das ist in Vers 20. Vatikach Miriam hanevi'a achot Aharon et hatov beyada, vatitzena kol hanashim achareha, betupim um Micholot. Miriam, die Prophetin, die Schwester Aharons, nahm die Pauke in ihre Hand und es gingen hinaus alle Frauen nach ihr mit Pauken und mit Tänzen. Also soweit einmal nicht unlogisch. Wir hatten einen Gesang, den Moschee gemacht hat mit dem Bnei Israel. Im Nachhinein verstehen wir, das waren wohl eher die Männer. Und jetzt macht Miriam das Gleiche mit den Frauen. Warum auch nicht? Wir erfahren hier nicht den Text. Kommentare nehmen durchaus an, dass dieser Gesang auch nicht so besonders kurz gewesen sein muss, sondern das war wahrscheinlich ausführlicher, nur ist uns der Text halt nicht überliefert worden, weil so viele Details in der Tora auch wieder nicht drinnen sind. Was wir schon erfahren, ist, dass Miriam eine Art von Refrain mit ihnen macht. Shirula Hashem Kiga Aga A. Gott, der so mächtig ist, dass er das Pferd und den Reiter in das Meer geworfen hat. Das ist aber wahrscheinlich eher so etwas wie ein Refrain von einer Strophe und der ganze Gesang wird größer gewesen sein. Soweit keine Schwierigkeit. Wir haben hier Miriam Hanevi'ah. Das ist übrigens die Stelle, aus der wir das ganz explizit haben. Man kann fragen, wo hatte sie denn eine Nevo'ah? Es gibt die berühmte Stelle im Talmud in Masechet Megillah, die, fleißig Gemara Masechet Megillah gelernt haben und gerade damit fertig geworden sind, müssen sich dunkel erinnern, weil das ist lange her, als es eher am Anfang, ich glaube ungefähr in der Gegend von Blatt 13, 14 in Masechet Megillah, gibt es diese Stelle, wo die sieben Prophetinnen von Am Israel aufgelistet werden. Und eine der sieben Prophetinnen, die wir haben, ist Miriam. Und dort wird irgendwie gefragt, okay, wunderschön, Miriam Hanevi'ah, aber was heißt das eigentlich? Wo hat sie prophezeit? Und eine Antwort ist, sie hat prophezeit, wie sie noch ein sehr jung war, wie sie noch ein Kind war, indem sie gesagt hat, ihre Eltern werden die Eltern von dem sein, der am Israel befreit. Also sie hat vorausgesagt, dass ihr Bruder, ein Kind ihrer Eltern, wird der sein, der am Israel befreit. Nicht schlecht. Jetzt steht hier, und da müssen Kommentare natürlich einhaken, dass Miriam ist Achot Aharon. Sie ist die Schwester von Aharon. Und alle wissen wir, sie ist die Schwester von Moshe und Aharon. Also, was will dieser Satz? Eine Erklärung, die öfter gebracht wird, ist, dass sie schon eine Nevi'ah war, als sie eben nur die Schwester von Aharon war, weil sie hat vorausgesagt, dass Mosche der Retter sein wird. Da war noch gar kein Mosche da, da konnte sie noch nicht die Schwester von Mosche sein, hatte sie ihre erste Prophezeiung. Also sie war bereits als Schwester Aharons eine Prophetin. Wunderschön. Es gibt eine interessante andere Sicht auf diesen Satz. Das bringt der Ramban und nach ihm bringen es einige andere, dass hier Achot Aharon genannt wird. Das ist überhaupt ein bisschen überflüssig. Wir wissen ja die ganze Zeit, wer Miriam ist, dass das hier genannt wird, um den Aharon zu ehren. Weil wir hatten jetzt Moshe macht mit dem Bnei Israel den großen Gesang. Miriam macht mit den Frauen einen großen Gesang. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, Mosche ist sowieso der große Führer. Miriam war offensichtlich auch nicht klein und hat genauso geführt oder die Frauen geführt. Naja, Aharon nicht immer dabei. Das ist aber nicht das, was Sinn ergibt. Aharon war natürlich nicht weniger wichtig. Und der Ramban liest das hier so, dass hier deshalb steht Achot Aharon, obwohl das eine eigentlich überflüssige Information ist, weil der Aharon nicht kleiner gedacht werden soll als Miriam. Eine dritte Möglichkeit ist übrigens, dass Miriam und Aharon auf einer Stufe stehen werden in der Geschichte dann in Chumash Bamidbar, wenn die beiden ein bisschen ungünstig über Mose sprechen und Gott mit ihr auf sie schlecht zu sprechen ist. Und eine Möglichkeit ist natürlich zu sagen, Miriam war eine Prophetin, sie war eine Prophetin wie Aharon. Es kann niemand ein Prophet sein, so wie Moshe Rabbeinu. Das geht nicht. Wir sind uns ganz, ganz sicher, dass niemand als Prophet so groß war wie Moshe Rabbeinu. Das wäre eine gefährliche Annahme, weil dann könnte ja jemand an der Tora herumbasteln. Also das darf nicht sein. Und hier wird klargestellt, sie war eine Prophetin. Sie war eine Prophetin so wie Aharon. Selbstverständlich war sie nicht so eine Prophetin wie Moshe, weil das geht nicht. Das war gar keiner. Also das sind verschiedene Möglichkeiten, was wir aus diesen zwei Wörtern hier machen können. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dieses Wort war Tizenna Kol Hanashim. Die Frauen gehen hinaus nach ihr. Es ist ein bisschen überraschend, weil sie sind ja nicht in irgendwelchen Häusern oder Zelten, dass sie hinausgehen sollten. Die sind gerade durchs Meer durchgegangen und gerade frisch befreit worden. Also das scheint eher wirklich zu heißen, dass sie sich vom Lager entfernt haben, um eine eigene Veranstaltung für ihren Tanz zu machen, also eine eigene Frauengruppe zu machen. Gut, dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir wollen ja noch ein bisschen zum Schluss der Parascha kommen. Also das war jetzt der Durchzug durchs Meer, die Befreiung, die endgültige Befreiung von Pharao und dass die Bnei Israel einen Lobgesang gesungen haben. Die Herren, sowohl wie die Damen, Mosche und Miriam. Wie geht's weiter? Jetzt führt Mosche, das ist eine interessante Formulierung, Vayasa, er ließ sie reisen, also Mosche machte die Bnei Israel reisen, also Mosche führt die Leute vom Jamsuf. Sie kommen in eine Gegend, die heißt Midbar Shur, in die Wüste Shur. Und sie sind jetzt 3 Tage in der Wüste. Die 3 Tage, da klingelt es jetzt uns jetzt. Eigentlich würden wir jetzt was erwarten. Was passiert aber? Velomazumayim. Und sie fanden kein Wasser. Nee, jetzt gibt es Zorres. Jetzt gibt es Zorres. Sie kommen an einen Ort, der heißt Mara. Was übrigens sehr den Klang von Mar bitter hat. Das wird wohl kein Zufall sein. Und sie konnten dort kein Wasser finden, weil das Wasser war bitter. Mayim. Mimara, Kimarimhem, denn die Wasser waren bitter. Und das Volk fängt an zu murren gegen Moschee und sagt, na, was sollen wir da jetzt trinken? Und Moschee ruft dann zu Gott und es gelingt, dass das Wasser süß wird. Meine gute Hebräischlehrerin und auch viele Jahre Tanachlehrerin hat hier gemeint, man kann das durchaus mit einem Ionenaustausch physikalisch erklären. Dann sind wir aber wieder bei dem Punkt, dass ein Wunder in der Tora eben daraus besteht, dass es zufällig unter Anführungszeichen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt passiert. Also jedenfalls haben wir natürlich hier wieder Gottes Hilfe im Spiel. Das Wasser muss erst süß werden. Man kann sich natürlich hier schon fragen, okay, Gott hat dem Bnei Israel gesagt, 3 Tage. Also dem Pharao haben wir es gesagt, aber das war ja für uns auch die Information, 3 Tage. Und ist das jetzt so schlimm, dass die Leute nach 3 Tagen sagen, hallo, was ist jetzt los? Wir haben hier bitteres Wasser. Irgendwie hat Gott sie ja mit Absicht hier hingeführt. Wir werden darauf noch kommen. Und jedenfalls kommt dann der Hinweis. Wenn ihr nicht hören, wenn ihr hören werdet, im Shamoa Tishmeu leKol Hashem, wenn ihr hören werdet auf die Stimme Gottes, dann wird das alles gut ausgehen, nicht nur das Wasser, sondern Kol HaMachala Asher Samti beMitzrayim, all die Krankheiten, die es in Ägypten gegeben hat, die werde ich nicht auf euch geben, denn ich bin Hashem, der euch heilt. Also es gibt einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang mit der Not des Wassers und der Zuversicht, der Zusicherung, wenn ihr auf meine Gebote hören werdet, dann werdet ihr gesund sein. Gut, schauen wir ein Stück, wie es weitergeht. Hier haben wir jetzt eine Stelle, wo sich die Absatzeinteilung in einer Genrerolle und die moderne Kapitelzählung so richtig nicht gut vertragen, weil bei 27 fängt ein neuer Absatz an und dann erst im nächsten Satz geht es in das Kapitel 17. Sie kamen nach Elim. In Elim waren 12 Wasserquellen und 70 Dattelbäume. Es ist natürlich sehr, sehr naheliegend, 12 und 70 als symbolische Zahlen zu lesen, aber bleiben wir mal beim einfachen Wortsinn. Und da gibt es jetzt offensichtlich Nahrung. Da gibt es Wasser und Nahrung, Dattelbäume. Also, was ist das Problem? Aber von Elim geht es weiter in eine Wüste Sin, die ist zwischen Elim und Sinai. Achtung, Sinai ist klingelig, dort wollen wir ja eigentlich hin. Am 15. Tag des zweiten Monats. Und die Gemeinde murrt wieder mal. Sie murrt wieder einmal, weil jetzt gibt es nichts zum Essen. Und jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Mann. Und beim Mann haben wir die besondere Situation, dass sie das erste Mal auch vom Schabbat hören. Das ist interessant, weil der Schabbat vor, es gibt auch die Ansicht, dass sie bei Mara schon vom Schabbat gelernt haben, der Schabbat jedenfalls hier vor Matan Torah schon eingeführt wird. Also der Schabbat wird hier so ein bisschen schrittweise eingeführt. Der Schabbat wird hier ein bisschen schrittweise eingeführt, dass Sie zunächst einmal kennenlernen, es gibt den Schabbat. Und in dem Abschnitt mit dem Mann lernen Sie, dass Sie jeden Tag Ihre Portion bekommen. Und das heißt aber auch, Sie haben nie einen wirklichen Überblick darüber, was der nächste Tag bringen wird. Aber Sie haben eine vollständige Versorgung. Das ist das, was wir im Shiur vorher gerade gehört haben, dass Sie einerseits nicht einmal das Mahl irgendwie herstellen müssen, sondern es wird gratis geliefert. Und ist ja super. Aber andererseits, es gibt eine tägliche Portion und dann musst du auf den nächsten Tag warten. Hier lernen Sie, so wie Sie vorher von Pharao abhängig waren, jetzt von Gott abhängig zu sein. Und Sie lernen kennen, dass es den Schabbat gibt, insofern als das Mahl ja bekanntlich am Schabbat nicht geliefert wurde. Und wir haben die berühmte Geschichte, dass es dann zwei neunmal gescheite oder neunmal gescheite Menschen gibt, Anashim. Ich sage zwei, weil da gibt es eine Midrasch, wer die zwei waren. Dass es zwei neunmal gescheite Menschen gibt, die trotzdem hinausgehen und es suchen wollen. Und dort aber dann natürlich nichts finden. Es gibt eine Midrasch, der diese zwei, diese Menschen mit Datan und Aviram gleichsetzt. Datan und Aviram werden im Parashat Korach kennenlernen, als welche, die sich dort auf die böse Seite geschlagen haben. Also das könnten hier schon die gewesen sein, die Unruhe gestiftet haben, so wie sie später als Unruhestifter auftreten. Interessanterweise bringt Rashi das an einer früheren Stelle in Chumash Shmot, nämlich dort, wo Moshe die beiden streitenden Hebräer antrifft. Dort bringt Rashi diesen Midrasch, dass auch das Datan und Aviram waren. Also Datan und Aviram werden in diesem Midrasch, der ist in Shmot Rabba, immer identifiziert als die typischen Unruhestifter par excellence, die dann auch mit Korach Revolte machen werden. Aber das geht natürlich gut aus. Die finden am Schabbes einfach nichts und wissen dann, lernen dann, dass sie das Mahn am Schabbat nicht einsammeln dürfen und auch gar nicht versuchen brauchen, es einzusammeln, weil wird eh keines da sein, sondern sie kriegen am Freitag die doppelte Portion und sie haben hier das erste Mal über den Schabbat gelernt. Es ist interessant, dass Sie hier vor Matan Torah über den Schabbat lernen. Darüber kann man jetzt ganz komplizierte Fragen stellen und Theorien halten. Aber was uns ja interessiert, ist, dass der Schabbat so etwas Großes ist, dass er auch schon eingeführt wird. Noch bevor sie wirklich so weit sind, dass sie die Tora annehmen, lernen sie schon einmal etwas über den Schabbat. Es wird hier schrittweise eingeführt, dass es den gibt. Da wir, nein, eigentlich nicht, da wir in der Woche von Tu B'Schwat sind, das ist relativ weniger relevant, sondern da wir in Parashat B'Shalach sind, frage ich mal in die Runde, wer von euch kennt einen Brauch oder hat gehört irgendetwas von Vogelfüttern am kommenden Schabbes, am Schabbes von Parashat Beshalach, Vögelfüttern? Also ein, zwei der Teilnehmer müssen es kennen, andere schauen vielleicht eher fragend. Ist das bekannt oder ist das weniger bekannt? Es gibt einen Minhag, der schwerst umstritten ist. Zu am Schabbat von Parashat Beshalach Vögel zu füttern. Ist normalerweise nicht so eine schabbestige Betätigung. Eigentlich ist es sehr klar, dass wir am Schabbat zwar solche Haustiere füttern, die wir unter unserer Kontrolle haben, aber keine wilden Tiere füttern. Kann man relativ gut nachlesen in halachischen Büchern. Also, wo kommt dieser Minhag her, dass manche sagen, wir gehen am Schabbat Parashat Beshalach die Vögel füttern? Es gibt tatsächlich sogar zwei verschiedene Erklärungen und beide Erklärungen sind insofern ein bisschen schwierig zu fassen, als man nicht allzu gut in den Quellen findet, in einer wirklich guten Quelle findet, wo das ursprünglich herkommt. Die eine Erklärung für den Minhag ist, die Vögel hätten zu, beim Gesang, bei der Spaltung des Meeres auch gesungen. Und das ist so nett von ihnen gewesen, dass wir ihnen was Gutes tun wollen. Die andere Erklärung bezieht sich auf diese Stelle hier. Nämlich, wenn wir sagen, dass Datan und Abiram diejenigen waren, die das eingefädelt haben, dass sie da von ihren Mahnportionen etwas ausgelegt haben, am Freitag, um dann am Samstag etwas zu finden. Das ist das, was Midrash Rabbah Shmot bringt. Dass dann die Vögel gekommen sind und haben dieses Mahn, das die bösartigerweise hingelegt haben, um ein Beweisstück zu haben, aufgefressen. Und Ätsch, der Dadan und Abiram haben nichts gefunden am Schabbes. Das ist echt nett. In der Tradition, die wir in Midrash Rabbah Shmot haben, ist das aber eigentlich gar nicht so drinnen, sondern dort ist nur drinnen, dass es Datan und Abiram waren, die Mahn ausgelegt haben, dass sie am Schabbes einsammeln wollten, was ihnen natürlich dann nicht gelungen ist. Es gibt Poskim, wie die ganz heftig gegen diesen Brauch sind, weil sie sagen, wir tun am Schabbes keine Vögel füttern. Ein Paradebeispiel ist der Magen Abraham, für die, die Schulchan-Aruch-Kommentare kennen. Es gibt aber auch die, die den Brauch verteidigen. Einer, der den Brauch verteidigt, ist der Aruch HaShulchan, der ja auch nicht gerade auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist. Also, es gibt Argumente in beide Richtungen. Soweit ich gesehen habe, sind die Ratschläge heutzutage, dass man es ja auch lösen kann, ohne direkt am Schabbes die Vögel zu füttern. Nämlich, man kann vor Schabbat Vogelfutter auslegen. Aber ich gebe zu, ich habe mehr einen philosophischen Einwand gegen diesen Brauch, weil diese Geschichte, ein bisschen, dass wir uns bei den Vögeln bedanken, die da geholfen haben, ein bisschen impliziert, als hätten die Tiere einen freien Willen. Und das geht eigentlich nicht. Also, jedenfalls sollte jemand von euch mal, das kann vorkommen, dass Kinder es aus dem Kindergarten mitbringen, hören von, wir füttern am Schabbes Parashat Beshalach die Vögel, weil die haben das Mahn aufgegessen, das Dadan und Abiram boshafterweise ausgelegt hätten. Das ist etwas schwer zu fassen. Und es gibt beide Meinungen, ob dieser Minhag in Ordnung ist oder nicht. Und bitte jeweils den eigenen Rabbiner fragen. Und ich habe dazu selbstverständlich nichts zu sagen, was man zu tun habe oder nicht zu tun habe. Okay, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, aber ich wollte das auch einmal unterbringen, weil das immer wieder herumgeistert und Leute dann auch fragen, woher kommt das eigentlich? Jetzt jedenfalls haben Sie über Schabbat gelernt. Das ist das wesentlich Wichtigere in dieser Geschichte. Sie haben über Schabbat gelernt. Und dann Dann kommen Sie nach Refidim. Und in Refidim gibt es wieder ein Problem. Das gibt es wieder ein Wasserproblem. Und jetzt muss ich schauen, welcher Pasuk das ist. Am Anfang von Kapitel 17 kommen Sie nach Refidim. Das ist dort, wo ich mich vorhin verblättert habe. Jetzt ist es richtig. Koladat bin Israel reisten mit Barsin und sie kommen al Pi Hashem. Hashem führt sie ja die ganze Zeit mit dieser Wolke nach Refidim. Wir sehen also hier schon, dass Gott wollte auch, dass sie diese Wege gehen. Sie sind hier ausdrücklich al Pi Hashem gereist und jetzt lagern sie in Refidim und es gibt wieder kein Wasser. Ve'en mayim lishtot ha'am. Samson Raphael Hirsch macht hier die Anmerkung, dass er sagt, es steht nicht, es gab kein Wasser, sondern es steht, es gab kein Wasser, das Volk zu tränken. Also sie bemerken, dass das Wasser zu wenig wird. Es muss nicht heißen, dass sie jetzt auf der Stelle kein Wasser mehr haben, aber es gibt nicht ausreichend Wasser für alle. So kann man es auch lesen. Jedenfalls haben wir wieder ein Wasserproblem, genauso wie bei Marat. Wir merken jetzt hier vielleicht schon ein bisschen, dass da was symmetrisch ist. Und das Volk beschwert sich bei Moschee. Und sie dürsten nach Wasser. Und was passiert jetzt? Jetzt brauchen wir wieder eine Lösung. Die Lösung gibt es auch. Die Lösung ist nicht ganz dieselbe. Die Lösung ist nicht ganz dieselbe. Denn was kommt jetzt? Hashem sagt jetzt zu Moschee, das ist Vers 5. Avor lifnei ha'am, gehe vorüber vor dem Volk, vekach itcha, nimm mit dir, misiknei Israel von den Skinim, und Matra, deinen Stab nimmst du auch mit. Das wird übrigens, glaube ich, wenn ich nicht völlig falsch liege, falls ich mich irre, bin ich gerne für Hinweise offen. Aber wenn ich nicht falsch liege, ist das der letzte große Auftritt des Stabes von Moschee. Nimm mit dir die Signe, die Skinim, Älteste, nimm deinen Stab mit dir. Und mit dem du den Fluss geschlagen hast, den nimmst du in deine Hand und du gehst. Also die Wasserlösung ist jetzt tatsächlich nicht genau an dem Ort, wo das Wasserproblem erkannt wurde, sondern Mosche soll Skinim nehmen, seinen Stab mitnehmen und soll wohin gehen? Und soll wohin gehen? Wo soll er hingehen? Er soll hingehen. Ich will stehen vor dir dort auf dem Felsen. Be-Horef. Was ist Horef? Horef ist bekanntlich der Berg Sinai. Vehiketabazur. Und du wirst schlagen den Felsen, weil jetzt im Menumayim und aus ihm wird Wasser rauskommen. Veshataha'am. Und das Volk wird trinken. Und so macht es Moschee vor all den Skinim von Israel. Wir haben hier etwas in dieser kleinen Stelle, man überliest das sehr gerne und ich gestehe, ich hätte es viele, viele Jahre auch überlesen, bis ich in einem Schiur von Rav Menachem Leibtag darauf aufmerksam gemacht wurde. Hier bewegt sich was. Die bleiben nicht in Refidim sitzen und es kommt plötzlich Wasser von wo, sondern Moshe soll wohin gehen? Er soll wohin gehen und dort, wo sie dann sind, dort, wo diese Sache stattfindet, das ist nicht irgendwo, sondern am Horef. Und der Horef ist der Berg Sinai, wo wir die ganze Zeit hinwollen. Wir sind also hier irgendwo zwischen diesem Refidim und dem Horef, wo jetzt das Wasser gebracht wird. Das geht also gut aus. Das geht gut aus. Dieser Ort bekommt jetzt den Namen Massa und Meribah, weil hier wieder mal ein Streit war, weil das war ja wieder mal eine Konfliktsituation. Aber summa summarum ist es gut ausgegangen, insofern, als sie Wasser gefunden haben. Zumindest wissen sie jetzt, dort drüben am Horef, dort ist die Wasserquelle. Was übrigens sehr gut passt zu der Beobachtung, die Hirsch gemacht hat, dass das Problem möglicherweise nicht war, dass gar kein Wasser da war, sondern dass sie bemerkt haben, es ist nicht mehr genug Wasser da für alle. Und dann ist es ja ganz gut zu wissen, dort wenig als eine Tagesreise gibt es die Wasserquelle, wir müssen jetzt nur noch bis dorthin und dann ist ja alles wieder okay. Also es geht darum, dass das Vertrauen hergestellt wird, wir wissen, wo das Wasser zu finden. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Parascha. Es kommt wieder ein Absatz. Es kommt wieder ein Absatz. Und dieser letzte Absatz ist die bekannte Geschichte von Amalek. Am Ende von Vers 7, am Ende von Vers 7 war ein Absatz. Und jetzt kommt Nummer 8. Chet, Vayavo Amalek. Weil im Israel Bechfidim. Und es kommt Amalek und er kämpft mit Israel bei Rephidim. Wir verstehen übrigens etwas besser, was hier geschieht, wenn wir im Kopf behalten, was wir gerade bemerkt haben, dass sie ja eigentlich dabei sind, von Rephidim jetzt zum Horef zu gehen. Es müssen gar nicht mehr alle in Rephidim sein. Und es gibt ja diese Auslegungen, die sehr bekannt sind, glaube ich, dass Amalek die Schwächeren angegriffen hat. Also, es sind vielleicht nicht mehr das ganze Volk in Rephidim, aber jetzt kommt Amalek und kämpft gegen die, die da in Rephidim sind. Und wir haben die berühmte Geschichte, dass Jehoshua diesen Kampf übernimmt, aber man muss natürlich auch den lieben Gott um Hilfe bitten. Und Mosche betet hier mit den erhobenen Händen. Es zeigt sich immer dann, wenn Mosche die Hände oben hat, dass Jehoshua im Gewinnen ist. Und wenn Mosche schwach wird, dann und die Hände runter tut, dann ist Jehoshua im Verlieren. Und Mosche wird dann gestützt. Das hat natürlich hier eine sehr, sehr starke symbolische Bedeutung. Mosche wird dann gestützt von Aharon und Hur, indem er die Hände oben halten kann und so gelingt es dann, den Kampf zu gewinnen. Dann ist es also gelungen, Amalek wurde abgewehrt. Hashem sagt dann noch zu Moschee, bevor unser Absatz und damit auch unser Parascha zu Ende ist, dass er das aufschreiben soll. Diese Sache mit Amalek ist offensichtlich sehr wichtig. Wir wissen ja, wir haben dann an anderer Stelle auch stehen, wir sollen uns erinnern, was Amalek gemacht hat. Und Moschee baut einen Altar. Und er ruft, was ruft er aus, wie er diesen Altar baut? Hashem Nissi, Hashem ist mein Wunder oder mein Zeichen. Ein Ness ist nicht nur ein Wunder, ein Ness ist auch ein Zeichen. Hashem Nissi, Hashem ist mein Zeichen oder mein Wunder. Und es ist dann der Schlusssatz, dass Hashem den Amalek bekämpfen wird von Generation zu Generation. Es gibt eine Art von tiefer Feindschaft zwischen dem Prinzip Amalek und dem, was Gott will. Das sind zwei Sachen, die sich nicht vertragen. Hier endet unser Parascha. Jetzt versuchen wir das ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe schon erwähnt, einen Shiur von Rav Menachem Leibtag, den es schon sehr, sehr lange online gibt auf seiner Website zu Parashat Beshalach. Und er bringt hier einen Hinweis, dass die Ereignisse, die wir haben, ein bisschen eine Symmetrie haben. Wir hatten das Schilfmeer und wir hatten die bitteren Wasser bei Marah. Wir hatten in der Wüste Sin die Geschichte mit dem Mann. Wir hatten in Rephidim eine Wasserkrise. Und wir hatten in Rephidim den Krieg gegen Amalek. Das heißt, wir haben eine symmetrische Struktur von Krieg, nämlich Pharao, Wasser, beziehungsweise Wasserproblem, das gelöst werden muss, Essen, nämlich Mann, wieder ein Wasserproblem in Rephidim, das wieder gelöst wird, und wieder einen Krieg gegen Amalek. Also man kann das so sehen, dass das hier wie oft im Tanach so ein bisschen eine Symmetrie hat. Ich würde vielleicht auch in Erwägung ziehen, obwohl natürlich solche symmetrischen Strukturen im Tanach wirklich sehr, sehr häufig sind und diese Beobachtung deshalb ganz wertvoll ist. Ich würde trotzdem in Erwägung ziehen, wir müssen ja nicht immer dort aufhören zu lesen, wo die Parascha der Woche aufhört. Die Tora geht noch weiter. Und es geht ja dann hin auf den Berg Sinai. Also ich könnte auch sagen, es gab Krieg, Wasser, Essen, und dann habe ich ein Wasserproblem, einen Krieg und dann Berg Sinai. Allerdings, das mit der Symmetrie stimmt schon. Ja? Und was wir hier sehen, ist eine gewisse Entwicklung. Nämlich, sie werden nach und nach schon eigenständiger. Am Yam Suf, die Spaltung des Meeres, da leisten die Bnei Israel gar nichts. Während und dann ist es noch so, dass Mosche sie führt. Und dann gibt es einmal eine Wasserkrise, wo sie lernen, aha, ich brauche Gottes Hilfe, um Wasser zu bekommen. Wir haben gesehen, an der Stelle bei Marah, haben wir gesehen, dass dort dann festgestellt wurde. Wenn ihr auf meine Gebote wirklich hört, dann werde ich auch die Krankheiten von euch fernhalten. Also da gibt es einmal so eine Erkenntnis, ich muss Vertrauen haben in Hashem, damit ich Wasser und damit ich auch Gesundheit bekomme. Dann haben sie die Lektion mit dem Mann, wo sie einerseits das serviert bekommen gratis und sie müssen es nur einsammeln gehen, andererseits aber auch die Abhängigkeit zu spüren bekommen, dass immer nur die Person für einen Tag da ist. Dann haben sie wieder eine Wasserkrise. Und die Wasserkrise Berefidim führt aber hin zum Berg Sinai. Und dann können wir ja auch sagen, wenn Amalek die angegriffen hat, die in Refidim noch zurückgeblieben sind, dann waren das vielleicht auch die, die jetzt nicht so mutig waren, dorthin zu gehen, wo ihnen der Weg gezeigt wurde. Deshalb konnte Amalek sie auch angreifen. Also das ist die Struktur in dieser Parascha. Also was wir hier sehen, ist eine Kette von Ereignissen, die Lernprozesse sind. Und die Lernprozesse sind, die Bnei Israel zum Har Sinai bringen sollen. Und wir haben gesehen, dass genau genommen, obwohl es ja fast nicht auffällt beim Lesen, aber wenn man genau schaut, ist der Berg Sinai schon im Text. Ja? Das Wasser ist beim Choref. Es führt sie von der Befreiung aus Ägypten, wo sie einmal ein bisschen blank dastehen und nicht gelernt haben, mit Freiheit umzugehen, führte sie durch diese Krise und diese Schritten zum Berg Sinai. Man kann also auch ein bisschen sehen, wenn man sagt, na ja, wieso nicht gleich nach 3 Tagen, wie ursprünglich so als Idealzustand in den Raum gestellt wurde? Vielleicht einfach deshalb, weil sie so weit noch nicht waren. Wir hatten am Anfang in Parashat Bo nein, am Anfang in Parashat Vayera, vor den 10 Plagen, haben wir gesehen, dass Mosche ja auch zu den Bnei Israel etwas sagen sollten. Und haben wir gesehen, es riecht irgendwie danach, sie sollen irgendwie Tschuwa machen. Es war aber gar nicht so klar, was genau. Aber irgendwie haben wir bemerkt, es wurde von ihnen etwas erwartet. Sie waren halt noch nicht so weit. Sie waren nicht so weit, nach 3 Tagen die Tora zu bekommen, sondern all diese Wege führen dorthin. Und was ich spannend finde, ist, dass ausgerechnet der Schabbat hier, das ist, was sozusagen vorgezogen wird vom Torah-Lernen. Wenn wir ja sagen, sie haben vielleicht schon bei dem Wasser von Merah angefangen, über den Schabbat zu erfahren, dann haben sie nach 3 Tagen ja doch schon ein ganz ein kleines bisschen was von Torah bekommen, auch nicht wirklich, wenn es noch nicht wirklich Matan Torah war. Aber ausgerechnet der Schabbat ist das, wenn man sagt, man bereitet Leute vor auf eine Gabe der Tora, dann gehört zu den Dingen, die sie erst einmal lernen, erstens die Erfahrungen, wo kommt das Wasser her, wo kommt das Essen her, nämlich von Gottes Hilfe. Und außerdem sollten sie bereits einmal den Schabbat kennenlernen, um bereit zu sein für den Berg Sinai.